Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Klimabewegung ist innerhalb der letzten 2-3 Jahre zu einer globalen Protestgemeinschaft geworden, wobei das Wort Gemeinschaft hier vielleicht nicht ganz stimmt, denn die Ziele sind zwar die gleichen, nur die Umsetzung und die Mittel unterscheiden sich. Die große Mehrheit sucht die Öffentlichkeit durch gewaltfreie Proteste, allerdings wird selbst bei Fridays for Future nun deutlicher von zivilem Ungehorsam gesprochen. Schon länger setzt darauf die Klimabewegung Extinction Rebellion. Andere, deutlich kleinere Gruppierungen wenden schon Gewalt an und zerstören zum Beispiel Autos. Zeitgleich werden auf dem Klimagipfel unbefriedigende Ergebnisse verabschiedet. Experten gehen davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr eingehalten werden kann. Die Politik, so der Vorwurf, handelt nicht. Ist es also eine logische Folge, dass die Klimabewegung militanter wird? Darüber habe ich mit dem Extremismusforscher Armin Pfahl-Trober gesprochen, Professor an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl. Ich habe ihn gefragt, gibt es Ihrer Einschätzung nach eine signifikante Radikalisierung der Klimaproteste und wenn ja, warum?
Ja, wie Sie zu Recht gesagt haben, kann man nicht von der Klimaprotestbewegung sprechen, sondern es gibt unterschiedliche Gruppen in dieser Bewegung. Und man muss darüber hinaus dann nochmal sich darüber verständigen, was Radikalisierung meint. Also im Hinblick auf die aktuelle Diskussion darüber, meint Radikalisierung die Neigung von einem rein friedlichen Protest bis hin zu einer Sachbeschädigung, gezielten Sachbeschädigung als Strategie überzugehen. Es kursiert ja auch das Schlagwort von der grünen RAF. Das würde ja gar bedeuten, bis hin zur gezielten Tötung von Menschen zu gehen, wobei diese letztgenannte Auffassung wohl nicht ernsthaft verfolgt wird. Also das muss man vielleicht mal so als Entwicklungsprozess sich vor Augen führen. Und dann haben wir es ja hier bei dem Klimathema mit einem Thema zu tun, was tatsächlich eine existenzielle Bedeutung für das menschliche Leben längerfristig gesehen hat. Und je dramatischer die Erkenntnisse dazu wahrgenommen werden und je weniger zielfördernd etablierte Politik darauf reagiert, desto höher steigt auch der Unmut in einer Protestbewegung in der Hinsicht. Und das führt, wenn man so die Geschichte der Protestbewegung sich vor Augen führt, der letzten Jahrzehnte, das führt in der Tendenz immer dazu, dass ein kleiner Teil der Protestbewegung zu einer Radikalisierung in dem eben erwähnten Sinne neigt, also sprich, dass man zu Gewalt von der Sachbeschädigung vielleicht bis zur Personenverletzung übergehen kann. Das ist ein Prozess, den man eigentlich aus der Bewegungsforschung so ganz gut nachvollziehen kann.
Jetzt wird in dem Zusammenhang immer wieder auch von zivilem Ungehorsam, ich habe es schon gesagt, gesprochen. Wir kennen den Gebrauch des Wortes aus Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts, Martin Luther King zum Beispiel, Mahatma Gandhi. Da wurde gegen ein System protestiert. Jetzt, Sie haben es gerade auch schon gesagt, wird gegen sozusagen die Existenzgrundlage, die Lebensgrundlage, die Zerstörung dieser Lebensgrundlage protestiert. Das ist ja doch ein großer Unterschied.
Naja, also wir müssen uns zunächst mal bei dem Begriff ziviler Ungehorsam darüber im Klaren sein, was damit überhaupt gemeint ist. Der Zufall will es, dass ich im letzten Semester an der Universität Bonn ein Seminar zu politischen Theorien des zivilen Ungehorsams durchgeführt habe. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, was mit zivilem Ungehorsam gemeint ist. Es gibt auch Ansätze, die in der Sachbeschädigung eine Form des zivilen Ungehorsams sehen, also beispielsweise von Herbert Marcuse oder Howard Zinn begründet. Es gibt aber auch Ansätze, die zwar ein Spannungsverhältnis mit dem demokratischen Rechtsstaat in zivilen Ungehorsam sehen, aber ihn nicht als direkten Gegensatz betrachten. Also das sind so Ansätze von Jürgen Habermas und insbesondere von John Rawls, einem bekannten amerikanischen Gerechtigkeitstheoretiker aus den 70er Jahren. Und dabei ist entscheidend, wie dieses Verhältnis von gewaltfreiem Widerstand und Gesetzesbruch zu sehen ist. Ziviler Ungehorsam meint einen bewussten Gesetzesbruch aus einer moralischen Perspektive ausgehend. sieht aber auch im Rechtsstaat ein zu verteidigendes Gut und die Akteure entziehen sich nicht einer potenziellen Bestrafung. Sie haben ja eben zu Recht auf Martin Luther King verwiesen. Der ist auch freiwillig ins Gefängnis gegangen und hat Gesicht gezeigt, also dass er derjenige ist, der diesen Bruch geltender Gesetze im Namen der Forderung nach Gleichstellung der Schwarzen eingefordert hat und der freiwillig ins Gefängnis gegangen ist. Und diese besondere Position, die findet sich leider in der Klimabewegung nicht stark genug ausgeprägt. Interessanterweise ist sie noch zu Papier gebracht, am stärksten präsent in der Bewegung Extinction Rebellion, die einerseits zivilen Ungehorsam einfordern, andererseits aber auch mit Polizei kooperieren und sich formal zum Rechtsstaat bekennen.
Jetzt haben Sie eben leider gesagt, das müssen Sie noch mal erklären.
Nein, nicht der zivile Ungehorsam ist leider stark ausgeprägt, sondern die Diskussion darüber. Ziviler Ungehorsam ist in Protestbewegungen häufig eine Lehrformel, die für alle möglichen Protestformen genutzt wird. Und man meint sich dann immer mit Gesetzesbrüchen in der Tradition von Gandhi und Luther King zu sehen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was überhaupt ziviler Ungehorsam ist. Das ist auch der Grund dafür, warum ich das versucht habe, eben so ein bisschen zu erläutern. In der Klimabewegung gibt es eben über die Legitimation von zivilen Ungehorsam zu diesen Fragen eben keine inhaltliche Debatte. Ja, das ist, wie gesagt, eine Floskel geworden, mit der viele Akteure operieren, ohne sich dieses Spannungsverhältnis zum demokratischen Verfassungsstaat bewusst zu sein.
Ja, es geht natürlich auch über den zivilen Ungehorsam, der ja tatsächlich vielleicht ein bisschen unkonkret auch ist, hinaus. Ich würde da gerne was aufgreifen, was angefangen hat vor den Bundestagswahlen. Da hat eine Gruppe junger Klimaaktivisten mit ihrem Hungerstreik ein Treffen mit dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz letztlich erreicht. Und Scholz warf dann bei diesem Treffen, das ist noch nicht so lange her, 2 Wochen ungefähr, diesen jungen Aktivisten eine größenwahnsinnige Selbsteinschätzung vor. Und die Aktivisten kündigten Aktionen für Januar an. Dabei fiel der Satz, wir werden die Bundesrepublik zum Stillstand bringen. Ist das eine andere Dimension?
Naja, das ist die Sabotageandrohung. Ja. Das ist auch Ausdruck einer Radikalisierung von Protestbewegungen, die dann dazu übergehen, auch mit Sachbeschädigungen Eingriffe in den wirtschaftlichen oder verkehrstechnischen Ablauf umzusetzen. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass zum Beispiel in Berlin Gleise der Deutschen Bahn zerstört wurden oder so blockiert wurden, dass die Züge nicht fahren konnten. Dass man also bestimmte Arbeitsschritte oder Verkehrsschritte nicht mehr umsetzen konnten. Und das sind tatsächlich Drohungen, die letztendlich der Klimabewegung auch schaden werden, wenn man das in dieser Form durchführt, weil dann wird man sich empören über die Folgen dieser Eingriffe in das Alltagsleben und nicht mehr über die legitimen Gründe für den Protest nachdenken. Ich würde das jetzt nicht für größenwahnsinnig erklären, wie Scholz das gemacht hat. Ich würde das aber für einen verhängnisvollen Fehler für legitime Protestinteressen halten.
Ein Fehler, der dann auch dazu führt, dass eben von einer grünen RAF plötzlich die Rede ist?
Das ist ja ein Schlagwort, das von einem Klimaaktivisten in die Runde geworfen wurde, Tazio Müller von Ende Gelände. Grüne RAF, das ist so ein Signalwort, auf das viele Medien auch angesprungen sind. Da gab es dann ja entsprechende Kommentare und Berichterstattungen mit diesem Schreckbild. Ich halte das, wenn man es wortwörtlich nimmt, nicht für angemessen. Ich weiß nicht, wie gut Herr Müller die Entwicklung der Linksterroristen 70er Jahre tatsächlich kennt. Die Rote Armee-Fraktion war ja nicht nur eine terroristische Gruppe, sondern auch eine mörderische Gruppe. Sie hat mit großem technischen Aufwand gezielt Menschen ermordet. Das kann ich mir selbst bei den radikaleren Kräften in der Klimabewegung nicht vorstellen. Ich würde allenfalls eine Radikalisierung oder ein erhöhtes Gefahrenpotenzial darin sehen, wenn es stärker darum geht, eben, wie gesagt, Sabotageaktionen an der Infrastruktur durchzuführen. Da ist aber das Bild einer Roten Armee-Fraktion oder einer grünen RAF völlig verfehlt. Das verharmlost letztendlich die RAF, wenn man solche Gleichsetzungen betreiben würde.
Jetzt sind ja verschiedene Dynamiken hier im Spiel. Auf der einen Seite eine Politik, die zumindest bis jetzt nicht genug tut. Das würden wahrscheinlich alle Wissenschaftler unterstreichen. Und das ist ja auch nochmal sehr klar geworden jetzt in Glasgow auf dem Klimagipfel. Auf der anderen Seite eine zumindest öffentlichkeitswirksame Leugnergruppierung, die auch im Bundestag sitzt mit der AfD. Und dann gibt es eben eine Klimabewegung, die merkt, dass sie vielleicht doch mehr handeln muss. Wie würden Sie das einschätzen als Extremismusforscher? Was sind das für Dynamiken und wohin führen die?
Ich würde zwischen diesen Bewegungsformationen eigentlich nicht eine große Dynamik sehen, weil es geht um unterschiedliche soziale und unterschiedliche politische Milieus. Wo es Überschneidungen gibt, das ist zum Beispiel esoterisch geprägte Protestgruppen, sowohl in der Klimabewegung als auch in der Corona-Leugner-Bewegung gibt. Da gibt es sicherlich einzelne personelle Überschneidungen. Aber ansonsten sind es unterschiedliche Milieus in der Hinsicht, sodass es da meines Erachtens keine große Befruchtung oder Radikalisierung durch dieses Themenfeld gibt. Das sind eher separat verlaufende Protestformationen dann.
Wie würden Sie eigentlich das Argument bewerten, dass die Gewalt, die von einer kleinen Gruppe von Klimaaktivisten eingesetzt wird, gerechtfertigt wird, dadurch, dass die Produktion von Emissionen auch eine Form von Gewalt ist?
Ja, das sind die beliebten Legitimationsmuster von Protestbewegungen, dass man aufgrund einer angeblichen oder tatsächlichen Gefahr, die sich mit diesem jeweiligen Thema verbindet, und der Dramatisierung dieser Entwicklung dann die eigenen Gewalthandlungen legitimiert. Der scheint mir aber nicht berechtigt zu sein, weil das letztendlich auch in der Substanz dazu führen würde, dass es so eine Art politische Selbstermächtigung oder gar politische Selbstjustiz gibt, die gegen geltende Rechte und rechtsstaatliche Prinzipien verstößt. Und dann würde man auch die politischen Grundlagen für die Legitimation von Protestbewegungen in Zweifel ziehen. Und sich letztendlich dabei auch selber schaden als Protestbewegung.
Sagt der Extremismusforscher Armin Pfahl-Trober, mit dem ich über die Klimabewegung und militante Gruppierungen gesprochen habe.